Ö1 Morgenjournal. Mit Martina Petschele im Studio. Guten Morgen. Wieder fliegen die USA neue Angriffe im Iran. Der reagiert mit Gegenangriffen. Die Zeichen stehen auf Eskalation. Krieg oder Frieden, das weiß wohl auch der US-Präsident selbst nicht. Wir schalten zu unserem Korrespondenten Markus Müller nach Washington. Mit ihm besprechen wir auch den NATO-Gipfel. Dort hat Donald Trump in vielerlei Hinsicht wieder einmal für Verwirrung gesorgt. Österreichs Gefängnisse gehen über, gemeinnützige Arbeit könnte laut Fachleuten helfen. Die Wirtschaftskammer gehört reformiert, das sieht nicht nur der Rechnungshof so, wir haben uns bei Unternehmern umgehört. Reformen braucht auch die deutsche Autoindustrie, hören Sie ein Interview mit der Präsidentin des Deutschen Automobilverbandes Hildegard Müller. Und weltweit steigen die Krebserkrankungen, aber auch die Medizin wird immer besser. Darüber sprechen wir mit dem Onkologen Ewald Wöll. Das Wetter wird heute großteils sonnig und windig. Die USA haben den Iran in der vergangenen Nacht erneut massiv angegriffen. US-Präsident Donald Trump beim Rückflug vom NATO-Gipfel in der Türkei.
Wir haben sie hart getroffen. Militärisch haben wir eigentlich schon gewonnen. Sie haben sich vor kurzem gemeldet, sie wollen unbedingt einen Deal. Ich weiß aber nicht, ob sie sich an den Deal halten würden. Es ist verrückt. Sie sind ein bisschen außer Kontrolle.
Der Iran reagierte mit Angriffen auf US-Militärbasen auf der arabischen Halbinsel. Mehr dazu gleich im Gespräch mit Markus Müller in Washington. Davor schauen wir aber noch, was vom NATO-Gipfel in Ankara bleibt. Johannes Perterer berichtet.
Zuerst auf Konfrontations-, dann auf Kuschelkurs. So könnte man den Auftritt von US-Präsident Donald Trump beim NATO-Gipfel in Ankara zusammenfassen. Angekommen ist Trump vorgestern beim Gipfel mit einer Reihe an Beschwerden über die Europäer, darüber, dass sie nicht bei seinem Iran-Krieg mitgemacht haben und ihm zufolge zu wenig für Verteidigung ausgeben. Außerdem erhob Trump erneut Anspruch auf Grönland. Bei der Abschlusspressekonferenz gestern kamen vom US-Präsidenten jedoch ganz andere Töne. Ihr hättet die Liebe und den Respekt im Raum sehen müssen. Die Verbündeten lieben unser Land und sie haben mir gesagt, dass sie auch mich lieben. Am meisten genützt hat der NATO-Gipfel wohl dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Zum einen haben die NATO-Verbündeten mit Ausnahme der USA rund 80 Milliarden Euro frisches Geld für sein Land auf den Weg gebracht. Zum anderen will der US-Präsident Zelensky einen lang gehegten Wunsch erfüllen. Wir werden euch die Lizenz geben, Patriot-Abwehrraketen in der Ukraine zu produzieren. Dann könnt ihr euch nicht aufregen, dass wir euch zu wenig geben. Produziert sie einfach selbst. Einfach selbst produzieren, das wollen die Europäer auch immer mehr, aber nicht nur wegen Trump, betont der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz.
Wir tun alle mehr und noch einmal, wir tun es nicht zum Gefallen einzelner Mitgliedstaaten der NATO, sondern wir tun es aus unserem eigenen Interesse. Und vielleicht kann man es etwas salopper ausdrücken, die Trittbrettfahrerei der Europäer ist jetzt halt zu Ende.
Die NATO, meint Merz, sei nach dem Gipfel in Ankara jedenfalls so europäisch wie noch nie.
Ein US-Präsident, der beim NATO-Gipfel Hü-Hott spielt. Einmal Frieden mit dem Iran, dann wieder Krieg. Dazu bin ich mit unserem Korrespondenten Markus Müller verbunden. Guten Abend nach Washington.
Hallo, guten Morgen nach Österreich.
Markus, fangen wir mit den aktuellen Geschehnissen an. Die USA haben in der Nacht wieder den Iran angegriffen. Ist das Waffenstillstandsabkommen damit endgültig vom Tisch?
Es ist zumindest vorübergehend vom Tisch. Das ist jetzt die zweite Nacht, in der es gegenseitige Angriffe gegeben hat. Aber die sind, soweit wir das bis jetzt sagen können, nicht sehr massiv. Also Angriffe auf militärische Anlagen im Iran und iranische Angriffe auf Kuwait. Also im besten Fall kann man versuchen, das zu lesen als eine Verhandlungstaktik mit anderen Mitteln, um die andere Seite wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. So nach dem Motto, wenn ihr nicht reden wollt, dann können wir auch anders. Aber Ende hat eigentlich keine der beiden Seiten wirklich Interesse an einer weiteren Eskalation. Und die USA hätten im Moment auch nicht die Mittel dazu, das jetzt so groß zu eskalieren wie im Anfang März zum Beispiel am Beginn des Konflikts. Das wäre das beste Szenario. Aber es besteht natürlich auch das Risiko, dass so ein Konflikt in so einer Situation außer Kontrolle gerät.
Schauen wir noch zum NATO-Gipfel. Kann Trump diesen denn als Erfolg für sich und die USA verbuchen?
Also in Vor-Trump-Zeiten würde man sagen, das wäre ein ganz normaler Gipfel gewesen. Die wichtigsten Programmpunkte sind passabel abgearbeitet worden. Hilfe für die Ukraine ist besprochen worden. Das ist wichtig für die Europäer. Die Höhe der Verteidigungsausgaben, das ist wichtig für die Amerikaner. Aber unter Trump, da gelten ja andere Maßstäbe. Also man kann sagen, es hat keinen Eklat gegeben, es hat kein Schreiduell gegeben, keinen Skandal. Kritische Themen wie der Besitz von Grönland, die sind angesprochen worden, haben aber nicht zu einem massiven Streit geführt, der alles überschattet. Also ganz im Gegenteil, Trump hat ja selbst gesagt, Liebe war in der Luft. Klar ist jetzt, die NATO muss sich neu aufstellen. Diese Diskussion kommt immer mehr in Fahrt. Und insofern können eigentlich beide Seiten sagen, sowohl die USA und Europa, dass es erfolgreich war, zufrieden sein, eben auch, weil mit persönlicher Trump nichts Schlimmeres passiert ist.
Am meisten genützt hat der Gipfel ja der Ukraine. Wir haben es im Beitrag schon gehört. Trump erlaubt den Ukrainern Patriots-Abwehrraketen selbst herzustellen. Bei all der Kritik an den NATO-Partnern, ist das ein gutes Trump-Signal in Richtung NATO und Ukraine?
Es ist auf jeden Fall ein sehr positives Signal in Richtung Ukraine, wenn auch in erster Linie, muss man sagen, symbolisch. Aber das ist bei Trump, wie besprochen, auch schon einiges wert. Die Ukraine kann aus mehreren Gründen zufrieden sein. Trump hat gesagt, er schätze Präsident Zelensky sehr. Wörtlich, schau her, wie weit wir es gebracht haben vom Oval Office, sprich Schreiduell vor 1,5 Jahren, bis heute. Dann das Signal, dass die USA nichts gegen Luftschläge der Ukraine weit im russischen Hinterland haben. Das war bisher umstritten. Und dann diese Ankündigung der Patriot-Raketen, dass es eine Lizenz geben wird für Produktion in der Ukraine. Das ist ein Signal, dass die USA sich längerfristig an die Seite der Ukraine stellen. Kurzfristig, muss man aber sagen, bringt das wenig, weil bis diese Produktion angelaufen ist, das dauert sicher 3-4 Jahre, wenn nicht noch länger.
Schauen wir noch auf Donald Trump selbst. Der sorgt ja mit vielen seiner Aussagen für immer mehr Verwirrung. Gibt es da eigentlich eine Strategie dahinter?
Also wenn es eine Strategie gibt, dann wird sie auf jeden Fall sehr gut versteckt. Donald Trump ist in den letzten Monaten immer erratischer, fahriger geworden. Das finde ich jetzt nicht nur ich allein, das findet laut Umfragen auch eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner, betrifft vor allem die Innenpolitik, aber eben auch die Außenpolitik. Trump war gestern fahrig, er hat Dinge verwechselt und hier in den USA wird angenommen, dass er in solchen Situationen dann einfach ganz ungefiltert das sagt, was er sich wirklich denkt. Also ihr seid Abschaum in Richtung Iran, ihr seid verrückt. Wahrscheinlicher dürfte sein, dass das keinem großen Plan folgt, sondern einfach immer mehr seiner Tagesverfassung entspricht.
Dieses verwirrende Verhalten aber von Donald Trump, aber auch die Umstände selbst, dieser Irankrieg, wie kommt denn das alles in den USA an?
Das ist je im Moment eher in den Hintergrund geraten. Diese Strategie von Trump, der ja immer wieder sagt, der Krieg ist vorbei, wir haben gewonnen, die hat offensichtlich bei vielen Leuten funktioniert, auch weil es gerade viele andere Themen gibt und Probleme, die alle viel näher, viel unmittelbarer sind. Vor allem diese hohen Lebenshaltungskosten und diese enorm hohen Benzinpreise, die sind zuletzt eher wieder ein bisschen gesunken. Nur am Ende hängt diese wirtschaftliche Lage ja zusammen mit den Ölpreisen. Und wenn der Krieg jetzt wieder eskaliert und die Ölpreise und die Benzinpreise dann wieder steigen, dann kann das schon wieder zu einem Problem werden für das Weiße Haus, so sehr sie auch versuchen, das als Erfolg zu verkaufen.
Berichtet uns aus Washington Markus Müller, Dankeschön.
Alles Gute nach Österreich.
Nach Österreich jetzt, wo die Gefängnisse sozusagen übergehen. Das hat zuletzt auch der Bericht zu den Geschehnissen in der Strafanstalt Hirtenberg wieder verdeutlicht. Die Zahl der Untergebrachten im Maßnahmenvollzug hat sich laut Kommission in den vergangenen 25 Jahren verdreifacht. Warum ist das so und was kann man dagegen unternehmen? Saskia Fehnenboss hat recherchiert.
Mit Stand Anfang Juni sitzen in Österreich 10.096 Personen in Gefängnissen. Zum Vergleich, in Deutschland sind die Gefangenenzahlen im Verhältnis zu den Einwohnern um 50% weniger. In der Schweiz sind es 40%. Untersuchungen, warum hierzulande mehr Menschen im Gefängnis sitzen, gibt es keine. Monika Stemkowski, Leiterin der Abteilung für Kriminologie an der Universität Wien, sieht einen Grund in den Strafrechtsreformen der letzten Jahre.
Eine meiner Meinung nach wesentliche Bedingung hier ist, dass man in den letzten Jahren gesehen hat, dass die Reformen, die wir im Strafrecht gesehen haben, sehr, sehr häufig in die Richtung gegangen sind, dass einerseits neue Tatbestände eingeführt wurden, also mehr Verhalten kriminalisiert wurde und andererseits die Strafdrohungen für die verschiedenen Delikte, für die verschiedenen unter Strafe gestellten Verhaltensweisen erhöht wurden.
Das hat zur Folge, dass Personen, die inhaftiert werden, im Schnitt länger in den Gefängnissen bleiben und diese dadurch voller sind, auch wenn die Zahl an Verurteilungen gesunken ist. Ein Ansatz, die Gefängnisse zu entlasten, sieht das Netzwerk Kriminalpolitik in einem Bericht, an dem auch Stemkowski beteiligt ist, gemeinnützige Arbeit statt Freiheitsstrafen bei geringen Delikten zu verordnen.
Natürlich muss man sich die Details genau überlegen, in welchen Fällen diese Sanktion angewandt werden sollte. Aber bei gemeinnütziger Leistung handelt es sich um eine sozial konstruktive Maßnahme, die einerseits für den Betroffenen oder die Betroffene dazu führt, dass die Personen in einer strukturierten Art und Weise hilfreiche Tätigkeiten für die Gemeinschaft erbringen. Und damit einher geht natürlich auch ein Mehrwert eben für diese Institutionen.
Auch für die NEOS wäre das eine denkbare Möglichkeit, sagt Justizsprecherin Sophie Wotschke.
Das würde bedeuten, dass gemeinnützige Arbeit nicht nur im Rahmen einer Diversion angeordnet werden kann, sondern auch als Strafe angeordnet werden kann, beispielsweise anstatt einer Haftstrafe. Das insbesondere bei geringen Haftstrafen, damit die Leute eben nicht aus dem Leben rausgerissen werden, sondern stattdessen gemeinnützig arbeiten, Struktur in ihr Leben bekommen und so auch besser in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden können.
Wie die ÖVP dazu steht, aber auch welche Vorschläge sie hätte, um die Gefängnisse zu entlasten, wollte weder jemand aus dem Parlamentsklub noch aus dem Regierungsteam beantworten. Den Vorschlag von Justizministerin Sporrer, 500 Häftlinge frühzeitig zu entlassen, den auch Experten begrüßen, wurde von ÖVP und NEOS abgelehnt.
Wie die Gefängnisse entlasten, darüber spreche ich im Morgenjournal um 8 mit der Volksanwältin Gabi Schwarz. Um dringende Reformen geht es auch in der Wirtschaftskammer. Der Druck steigt, nachdem der Rechnungshof eklatante Mängel aufgezeigt hat. Die Unternehmen verfolgen die Entwicklungen mit gemischten Gefühlen. Paul Sihorsch hat sich umgehört.
Matthias Lauber ist Pressefotograf in Oberösterreich. Der Einzelunternehmer kritisiert die fehlende Unterstützung der Kammer. Es seien viele zuständig, aber geholfen werde nicht.
Wenn ich ein Mitglied bin bei einem Automobilclub, wenn ich eine Panne habe, rufe ich an, kommt der Abschleppdienst. Wenn ich Mitglied bei der Wirtschaftskammer bin und ein Problem habe, kommt eigentlich gar nichts. Es kommen viele Erklärungsversuche ohne irgendeine Lösung. Man erwartet sich ja dann schon irgendwie gar nichts mehr.
So setzt Lauber keine Hoffnungen in den von der Kammer angekündigten Transformationsprozess.
Das ist so ein festgefahrener Apparat, so den Eindruck habe ich, dass man da sich wahrscheinlich trotz vieler Mühen wird sich da nicht recht viel ändern. Also das Wandern wird wahrscheinlich ein langwieriger Prozess, dass sich da was ändert. Man hofft, aber aus so einer Hoffnung, glaube ich, bleibt nicht recht viel über.
Enttäuscht ist auch Stefan Zöchling, Remus-Chef und Investor. Es würde nicht auffallen, wenn die Wirtschaftskammer nur halb so groß wäre. Die ausgerufenen Sparpläne könnten weitergehen.
Ich hätte gesagt, 100 Millionen pro Jahr müssten einsparbar sein. Das ist, glaube ich, zumutbar. Und das geht aber nur wiederum, wenn wir auch die Strukturreformen in den Ländern angehen.
Zöchling führt die Digitalisierung ins Treffen. Die Kammer könne aus der Ferne helfen, müsse nicht in jedem Bezirk vertreten sein. Stattdessen soll sie sich im Ausland engagieren.
Dort sollte sie ihren Fokus hinlegen, dort sollte sie ihre Aktivitäten auch verstärken, Märkte aufbereiten für die österreichische Industrie und Wirtschaft und nicht in irgendwelchen Bezirksstellen Dienste anbieten, die keiner mehr braucht.
Die Diskussion um die Wirtschaftskammer inklusive Rechnungshofkritik bezeichnet Intersportchef Franz Koll als Chance für Veränderung.
Weil dann auch Unternehmen entlastet werden und es viele positive Effekte gibt.
Zeitlich müsse der Prozess im Rahmen bleiben. Koll spricht von Monaten, nicht Jahren.
Der Markt ist dynamisch. Wir haben als Unternehmen auch nicht die Zeit, Jahre nachzudenken, sondern relativ rasch zu agieren.
Insgesamt bewertet der Intersportchef die aktuellen Bemühungen der Kammer positiv.
Mit großen Problemen kämpft derzeit die deutsche Automobilindustrie. Die Verkaufszahlen sinken, die Gewinne schrumpfen, der Sparstift wird angesetzt. In Wolfsburg berät heute der Aufsichtsrat von Volkswagen über weitere Sparpläne. Angeblich will der VW-Konzern 100.000 Stellen streichen von weltweit 650.000 Mitarbeitern. 4 Produktionsstandorte in Deutschland wackeln. Der Verband der deutschen Automobilindustrie, in dem auch VW vertreten ist, sieht dringenden Reformbedarf. Andreas Jölli hat mit Präsidentin Hildegard Müller gesprochen.
Frau Müller, die einst stolze deutsche Autoindustrie, vor allem Volkswagen, ist ziemlich ins Schleudern gekommen. Es werden immer drastischere Sparpläne bekannt. Ist Volkswagen noch zu retten?
Also zu einzelnen Unternehmen sage ich nichts. Es ist nicht die Industrie, die ins Schleudern gekommen ist, sondern der Produktionsstandort. In Deutschland, das gilt natürlich auch abgeleitet für Österreich, Europa ist nicht mehr wettbewerbsfähig in seinen internationalen Strukturen und deshalb müssen wir uns dort dringend verbessern.
Wie dramatisch ist die Situation?
Die Situation ist schwierig, weil mehrere Dinge zusammenkommen. Wir haben zum einen die Transformation auf dem Weg zur Elektromobilität, die Arbeitsplätze reduzieren und verändern wird. Wir haben eine geopolitische Herausforderung und Brüssel und Berlin müssen jetzt alles in den Fokus nehmen und ähnlich ist es in Österreich, was Wachstum, was Arbeitsplätze schafft und uns auf dem Weg zum Klimaschutz auch weiterbringt. Aber bisher sehen wir weder bei Bürokratie noch bei Steuernabgaben, bei Energiekosten oder bei anderen wirkliche Entscheidungen.
Volkswagen plant jetzt 100.000 Jobs zu streichen, möglicherweise 4 Werke zu schließen. Ist das ein erfolgversprechender Kurs?
Also erst einmal ist das etwas, was in der gesamten Autoindustrie, Herstellern wie Zulieferern stattfindet und das auch nicht nur in Deutschland. Wir haben zum einen natürlich die Veränderung, wir haben auch reduzierte Absatzzahlen und anderes. Die Menschen sind auch zurückhaltend, zum Beispiel mit Kaufentscheidungen. Das führt auch zu Kapazitätsanpassungen. Das heißt am Ende natürlich, dass auch Standorte in Frage stehen. Umso mehr müssen wir alles dafür tun, dass Zukunftsarbeitsplätze auch wieder in unseren Regionen entstehen.
Was für Zukunftsarbeitsplätze?
Ja, rund um das ganze Thema Elektromobilität. Deutschland ist da ja sehr erfolgreich bereits. 40% aller Fahrzeuge in Deutschland werden elektrisch hergestellt. Wir müssen aber auch an solche Themen wie autonomes Fahren denken. Wir brauchen eine Innovationsoffensive, damit Zukunftstechnologien hier entwickelt und schnell in die Märkte kommen können.
Stichwort Elektromobilität. Volkswagen plant unter anderem das Werk in Zwickau zu schließen. Das ist das einzige VW-Werk, das nur Elektroautos produziert. Was ist das für ein Signal?
Also erst einmal geht es auch um Zukunftsarbeitsplätze, die wir hier schaffen wollen. Das hat rund um das Thema Elektromobilität eigentlich große Möglichkeiten. Wir sind da so auf dem Weg. Wir müssen aber Standortbedingungen haben für die Produktion, die international wettbewerbsfähig sind. Wir brauchen auch eine Innovationsoffensive. Das autonome Fahren zum Beispiel ist etwas, was wir können, aber aufgrund regulatorischer Rahmenbedingungen in Europa nicht auf die Straße bringen.
Das heißt, nur die Politik ist schuld?
Nein, nicht nur die Politik ist schuld, auch die Wirtschaft muss die Restrukturierungen jetzt vornehmen. Das alles fordert von uns allen Offenheit und Bereitschaft. Aber ich will auch noch mal deutlich machen, worum es geht. Es geht darum, Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand zu sichern. Wir würden das gerne weiter in Deutschland, wir würden es auch gerne weiter in Österreich tun. Aber dafür mussten die Rahmenbedingungen international wettbewerbsfähiger werden.
Volkswagen überlegt unter anderem, nach Tschechien, Slowakei, nach Polen abzuwandern. Also ist Deutschland zu teuer?
Na, wir haben schon innereuropäischen Wettbewerb, das ist klar hervorzuheben, sei es Energiekosten, Steuernabgaben und andere Dinge. Ich würde mir wünschen, dass Europa sich gemeinsam stark macht, auch gegen die geopolitischen Herausforderungen, die zum Beispiel vor dem Hintergrund der Diskussion mit China sind. Aber auch andere Regionen werden sich stark entwickeln. Ein starkes Europa hilft und kein Europa, was sich untereinander wettbewerblich aufstellt.
Aber die Automobilindustrie ist ein bisschen am absteigenden Ast.
Die Industrie selber nicht. Ich habe auch in den Dialogen hier mit der Politik und in Brüssel immer gesagt, die deutsche Autoindustrie wird auch in Zukunft erfolgreich sein. Die Frage, wo sie produziert, ist das Entscheidende. Wir wollen das gerne hier am Standort tun, aber dafür brauchen wir eine international wettbewerbsfähige Ausgestaltung der Strukturen.
Und dann wäre das ganze Personal, das jetzt in der Automobilindustrie, in der Zulieferindustrie arbeitet, zu halten?
Das Ganze nicht, denn zum Beispiel mit der Umstellung von Verbrenner auf Elektromobilität geht auch ein Verlust von Arbeitsplätzen einher, weil zum Beispiel das Elektromobilitätsfahren weniger Komponenten hat. Und deshalb wird es diese Umstellung auch geben, aber wir wollen die Folgen minimieren und wir wollen eben Zukunftsarbeitsplätze schaffen. Deshalb habe ich Themen wie autonomes Fahren und anderes hervorgehoben.
Wie viele Plätze gehen aber durch die Elektromobilität verloren?
Wir haben eine Studie erstellt, die aufzeigt, dass wir zwischen 2019 und 2035 rund 190.000 Arbeitsplätze aufgrund des technologischen Wandels verlieren. Diese Zahl steigt weiter an, weil sie davon abhängt, wie viele neue Arbeitsplätze wir hier auch schaffen können. Das heißt, nur wenn es uns gelingt, die Zukunft hier auch zu lokalisieren, in Deutschland genau wie in Österreich, dann werden die Folgen der Transformation beherrschbar werden.
Sagt die Präsidentin des Deutschen Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller. Fast jeder Mensch wird während seines Lebens mit Krebs konfrontiert, sei es durch eine Erkrankung bei sich selbst oder bei einem nahen Angehörigen. Das heißt es in einem neuen Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO. Demnach könnten die Krebserkrankungen weltweit bis zur Mitte des Jahrhunderts deutlich steigen. Raphael Krapscher berichtet.
Die Zahl der Krebsdiagnosen steigt weltweit an. Wie gefährlich eine Erkrankung ist, hängt laut dem neuen WHO-Bericht aber nicht immer nur von der Art des Tumors ab, sondern auch davon, wo man lebt. Besonders deutlich zeigt sich das am Beispiel Brustkrebs, erklärt der WHO-Experte Andrei Ilbavi.
Brustkrebs ist heute in vielen reichen Ländern in Europa und Amerika eine Krankheit, die 90-95% der Frauen überwinden. Der Großteil der Frauen mit Brustkrebs in Afrika überlebt die Diagnose hingegen nicht.
Das liegt laut dem Bericht der WHO aber nicht daran, dass sich die Tumore in Europa und Afrika unterscheiden, sondern daran, dass Früherkennung und Behandlung in vielen Regionen der Welt immer noch zu schlecht oder schlicht nicht verfügbar sind. Dabei ist das Gesamtausmaß des Problems enorm. Im Jahr 2024 wurden weltweit fast 20 Millionen neue Krebsdiagnosen gestellt. 10 Millionen Menschen starben an der Krankheit. Bis 2050 könnten es, so die Prognosen der WHO, jährlich 35 Millionen Neuerkrankungen sein. Ein wesentlicher Treiber dieses Anstiegs ist die steigende und immer älter werdende Weltbevölkerung. Aber auch durchaus vermeidbare Faktoren spielen eine Rolle, erklärt Isabel Sörio-Mataran von der WHO-Krebsforschungsagentur IARC.
4 von 10 Krebserkrankungen hängen mit Risikofaktoren zusammen, gegen die wir bereits wirksame Mittel hätten. Dazu gehören Tabakkonsum, Infektionen, Alkohol und Übergewicht.
Hier gibt es aber durchaus auch ein paar positive Trends. Der Tabakkonsum ist seit dem Jahr 2010 etwa weltweit um 27% gesunken. Doch bei anderen Risikofaktoren, etwa dem Übergewicht, geht die Entwicklung in die andere Richtung. Und selbst dort, wo Präventionsprogramme existieren, werden sie oft nicht konsequent genug umgesetzt. In Subsahara-Afrika etwa ist Gebärmutterhalskrebs immer noch die häufigste Krebsart bei Frauen, obwohl es bereits wirksame Impfungen dagegen gibt.
Nur weil etwas auf dem Papier beschlossen ist, heißt das noch lange nicht, dass es auch umgesetzt wird. Und solange das so bleibt, sind Menschen weiterhin vermeidbaren Risiken ausgesetzt und ohne Zugang zu Krebsbehandlungen.
Die Botschaft des WHO-Berichts ist damit klar. Das Wissen, wie man Krebs verhindert, früh erkennt und behandelt, ist in vielen Bereichen vorhanden. Was fehlt, ist die Umsetzung und oft auch der politische Wille, Maßnahmen auch dort zu finanzieren, wo sie am dringendsten gebraucht werden.
Und ich bin jetzt mit Ewald Wöll, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie, verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Professor, die Krebserkrankungen steigen in den kommenden Jahren deutlich. Es gibt aber auch mehr Personen, die diese Diagnose überleben. Wir haben es gerade im Beitrag gehört. In welchen Bereichen sehen Sie derzeit denn die größten Fortschritte und die größten Hoffnungsschimmer?
Ein Beispiel ist das Multiple Myelom, eine Knochenmarkskrebserkrankung, in der vor Jahren die Überlebenszeit kurz war und wir die Patienten nur durch intensive Chemotherapie halten konnten. Und jetzt reden wir hier über Lebenszeiten in Dezennien. Also wir zählen in 10, 20 Jahresschritten und haben Therapieoptionen zur Verfügung, von denen wir vor ein paar Jahren noch nicht einmal wussten, dass es sie gibt. Ähnliche Fortschritte bei zielgerichteten Therapien, zum Beispiel bei Lungenkrebs, Brustkrebserkrankungen, können in der Vielzahl der Fälle heute geheilt werden. Hoffnungsschimmer, haben Sie mich gefragt. Tatsächlich ist es so, dass wir heuer bei der Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung, einer extrem schwer zu behandelnden Erkrankung, trotz der Fortschritte, die wir machten, erstmals einen Lichtblick gesehen haben mit neuen Therapieoptionen. Die werden in den nächsten Monaten und Jahren kommen. Die stehen gerade in Untersuchung und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir hier auch einen großen Schritt vorwärts machen werden.
Mittlerweile gelingt es ja mit Hilfe moderner Analysemethoden, die einzigartigen Eigenschaften eines Tumors festzustellen und so die Therapie quasi genau maßzuschneidern. Wie kann man sich denn das vorstellen?
Naja, das ist eine Technik, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat. Die Genomanalyse, dass wir das Erbgut der Krebserkrankungen, der Krebszellen im Speziellen entschlüsseln können. Viel mehr noch als das, die besonderen Eigenschaften. Und das gibt uns die Möglichkeit, die Schalter zu finden, die verändert sind und die aus einem normalen Gewebe ein bösartiges Gewebe machen. Und wenn wir die Schalter kennen, dann können wir mit zielgerichteten Medikamenten hier angreifen. Faktum ist aber leider auch, dass diese Veränderung, die ursprünglich zur Krebserkrankung führt, eine dynamische ist. Das heißt, dass sich auch unter der Behandlung diese Voraussetzungen ändern können. Und deswegen müssen wir bei Patientinnen und Patienten auch im Laufe der Behandlung diese Tests wiederholen, weil sich eben die Rahmenbedingungen ändern können und dann neue Medikamente zum Einsatz kommen können.
Krebsformen, die weltweit zunehmen, sind etwa Lungenkrebs oder Darmkrebs. Auch der Lebensstil spielt hier eine Rolle. Wie gut ist denn die Früherkennung aus Ihrer Sicht hier aufgestellt?
Grundsätzlich sind wir in Österreich nicht schlecht aufgestellt, was die Früherkennungsprogramme und auch die Finanzierung der Früherkennung, zumindest Brustkrebs, Dickdarmkrebs bezogen, aussieht. Die Schwierigkeit ist, die Patientinnen und Patienten bzw. die noch nicht Betroffenen zu den Untersuchungen zu bekommen. Das heißt, die Motivation. Hier braucht es Aktivierungsprogramme mit aktiver Einladung. Einige Pilotprojekte laufen hier bereits beim Dickdarmkrebs. Wir müssen hier Öffentlichkeitsarbeit machen. Dickdarmkrebs im Speziellen, weil hier nicht nur die Früherkennung ein Thema ist, sondern weil ich mit einer Dickdarmspiegelung Vorstufen entfernen kann und dann der Krebs gar nicht erst auftritt. Insofern ist hier noch Luft nach oben. Wir von der ÖGHO haben hier viele Initiativen gesetzt und sind hier auch maßgeblich aktiv, dass sich hier etwas ändern wird.
Es ist so, dass man viele Krebserkrankungen heute eben gut behandeln kann. Die Betroffenen leben oft mit einer Krebserkrankung. Wie sehen Sie die Herausforderungen fürs gesamte System? Es werden ja deutlich mehr Krebspatientinnen in Zukunft werden, die oft eine ganz spezielle Betreuung benötigen.
Ja, Sie haben völlig recht und es ist ein Thema, das uns von der Fachgesellschaft natürlich auch sehr wichtig ist. Wir haben mit der Gesundheit Österreich GmbH gemeinsam erhoben, dass allein in den letzten 7 Jahren 40% mehr Patienten auf Therapie sind. Wir sprechen nicht von Diagnostizierten oder Geheilten, sondern Patienten, die unter laufender Therapie sind. Das hat damit zusammen, dass die Therapien besser wirken, dass wir die Therapien länger durchführen können, dass sie weniger Nebenwirkungen haben, dass die Ergebnisse besser wird. Und das stresst natürlich ein System, ein hochspezialisiertes ist umso mehr. Ich denke, dass nur durch gute Netzwerkstrukturen hier eine Lösung zu finden ist. Wir können unmöglich in den nächsten 10, 15 Jahren doppelt so viele Hämato-Onkologen ausbilden, als wir es derzeit haben. Das heißt, wir müssen subsidiäre Systeme denken. Wir müssen den niedergelassenen Bereich mit einbeziehen. Wir brauchen hier auch die speziellen Trainings der Cancer Nurses. Das sind speziell ausgebildete Pflegekräfte, die sehr dichten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten halten. Und wir hoffen durchaus auch, dass durch E-Health-Tools, also durch den Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln, zum Beispiel Nebenwirkungsmanagement und Nachsorgeprogramme, nachhaltiger und weniger personalintensiv durchgeführt werden können.
Professor Ewald Wöll war das. Danke für Ihre Informationen.
Vielen Dank und guten Morgen nach Wien.
Zur Kultur noch in diesem Morgenjournal. Schon seit 30 Jahren findet in Kooperation mit Ö1 das Musikfestival Glatt und Verkehrt statt. Zu diesem Jubiläum kommen ab morgen bei 17 Konzerten Musiker und Musikerinnen unter anderem aus Rumänien, Südkorea, Finnland, Westafrika, Kolumbien und Wien in und um Krems zusammen. Benno Feichter mit einer Vorschau.
Zum Auftakt lädt Glatt und Verkehr zu einer musikalischen Flugstunde mit der Formation This is how we fly. Albert Hosp, Ö1 Musikredakteur und künstlerischer Leiter des Festivals.
Wir wollten ein großes Repertoire zeigen und dieses Ensemble verbindet also zwei Kontinente und mindestens 4 Länder. Und dann ist die Atmosphäre dieses Konzertes wirklich einzigartig, weil dort von den 4 Musikern gleich 2 Percussion machen, aber der eine macht Percussion mit seinen Füßen.
Das Quartett aus Irland, Schweden und den USA war schon 2018 in Krems. Und im heurigen Jubiläumsprogramm finden sich mehrere Formationen, die bereits bei Glatt und Verkehrt zu Gast waren. Etwa Värtinä aus Finnland.
Värtinä war auch in dieser ganzen neuen Volksmusik-Idee aus den frühen 90er Jahren, späten 80er Jahren ganz wichtig, weil die auch den gesamten skandinavischen Raum auf einmal ins Blickfeld gebracht haben.
3 Jahrzehnte Bandgeschichte hat die Balkan-Brassband Fanfare Jokalia im Gepäck. Und noch ein 30er wird auf der Festivalbühne gefeiert. Jener des Duos Die Strattern, die vom traditionellen Wienerlied kommend mit feinstem Spielwitz über die Jahre ihre ganz eigene Klang- und Erzählwelt etabliert haben.
Das sind eigentlich zeitlose Songs, die halt als Musikfarbe dieses Genre verwenden.
Oder haben wir nur alles erfunden?
In Krems spielen Clemens Lendl und David Müller mit Martin Eberle und Martin Duck, Die Strattern und Blech. Dabei macht das Festivalprogramm einmal mehr die breite Palette an Klangwelten und Stimmfarben aus, die präsentiert werden. Zwischen Anklängen an westafrikanische Sounds der 70er Jahre und traditioneller koreanischer Musik, Singer-Songwriter-Tum und Jazz.
Die Band Shakes Due um Lukas Kranzelbinder tritt mit der syrischen Flötistin und Komponistin Naysam Shalal auf. Und zu einem Debüt kommt es, wenn die Referenten der Glatt und Verkehrt Musikwerkstatt gemeinsam auf die Bühne geholt werden.
Da spielen sieben Leute eigentlich aus sieben Genres. Und dann gibt es so wunderbare Side-Effects, wie dass einer der Referenten einer der Söhne Mannheims ist.
Alles sei fast so wie immer, betont Hosp, aber zugleich sei all das nicht mehr selbstverständlich.
Ich glaube, niemand kann sagen, was 2029 folgende sein wird, aber 27, 28 herrscht insofern Zuversicht, als ich weiß, dass die Dinge, die wir umsetzen wollen, wenn man sie behutsam plant, auch stattfinden werden können.
Zuerst aber heißt es Glatt und Verkehrt 2026. Ö1 überträgt wie gewohnt mehrere Konzerte live.
Glatt und Verkehrt wird morgen eröffnet und dauert bis zum 26. Juli. Weiter jetzt ins Nachrichtenstudio zu Felix Nowak.
Im Iran-Krieg gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Die USA haben ja gestern die Feuerpause für beendet erklärt. Wenige Stunden später hat das US-Militär Positionen nahe des Persischen Golfs attackiert, mit dem erklärten Ziel, die Straße von Hormuz für die Schifffahrt freizuhalten. Laut iranischen Quellen ist bei den Einschlägen auf einem Flughafen ein Feuerwehrmann getötet worden. Der Iran hat mit Gegenangriffen auf US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait reagiert. Mit versöhnlichen Tönen ist unterdessen der NATO-Gipfel in Ankara zu Ende gegangen. US-Präsident Trump hat die Bündnispartner zum Abschluss nicht mehr kritisiert. Er spricht stattdessen von einem großartigen Treffen voller Liebe und Eintracht. Erfolgreich ist der Gipfel vor allem für die Ukraine. Sie bekommt bis zum nächsten Jahr Unterstützung im Ausmaß von 140 Milliarden Euro. In Österreich fordern Betreiber von Kindergärten, in den Hitzeschutzplan einbezogen zu werden, den das Bildungsministerium gestern vorgestellt hat. Gerade kleine Kinder würden unter den hohen Temperaturen leiden. Kindergärten sind allerdings nicht Bundes-, sondern Landeskompetenz. Die Branche fordert mehr Mittel, um die Kindergärten umzurüsten, von Klimaanlagen bis zur Dachbegrünung. Und mehrere EU-Abgeordnete fordern die europäischen Fußballverbände auf, Untersuchungen gegen FIFA-Chef Gianni Infantino einzuleiten. Kritisiert wird die FIFA-Entscheidung, die Sperre des US-Stürmers Balogun nachträglich aufzuheben. Nun müsse geklärt werden, welche Rolle Infantino und der Druck der US-Regierung bei dieser Entscheidung gespielt hätten. Im Raum steht der Verdacht, der FIFA-Ethik-Kodex könnte verletzt worden sein.
Dankeschön. Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter mit Nathalie Auer. Die erste Wochenhälfte war ja unbeständig. Heute gibt's aber schon mehr Sonnenschein. Wo zeigt sich die Sonne denn am häufigsten und wo nicht?
Also am längsten sonnig haben wir es heute vom Waldviertel bis ins Nordburgenland und westlich von Innsbruck. Sonst ziehen zeitweise auch Wolken durch und die können besonders im und rund ums Salzkammergut einzelne Schauer bringen. Außerdem haben wir es auch heute wieder windig, mit Spitzen um die 40 oder 50 Kilometer pro Stunde. Trotz Wind wird es aber sommerlich warm. Die Temperaturen steigen meist auf 23 bis 30 Grad.
Und wie geht's in den kommenden Tagen weiter? Morgen starten ja auch in den westlichen und südlichen Bundesländern die Sommerferien.
Es bleibt auf jeden Fall sommerlich. Morgen gibt es zum Zeugnistag also jede Menge Sonnenschein und nur ein paar Wolken. Der Wind ist ab morgen übrigens kein Thema mehr und es wird noch eine Spur wärmer als heute mit 25 bis 32 Grad. Auch das Wochenende bringt in ganz Österreich viel Sonnenschein. Einzelne Gewitter bilden sich am ehesten am Samstag.
Das war Runde 1 der Morgenjournale. Ihr Journalteam meldet sich wieder um 8. Bis dahin wünscht Ihnen Sonja Watzka noch einen guten Morgen mit Ö1.
Guten Morgen. Die einen liegen noch